Sehr verehrten Damen und Herren, wir fahren fort in dem Programm auf Deutsch, oder? Ich habe das Vergnügen, nun zum zweiten Vortrag Herrn Thierry Greub vorzustellen. Nach einem Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie an der Universität Basel ist er von 1997 bis 2000 wissenschaftlicher Assistent am Kunsthistorischen Seminar der Universität Basel gewesen bei Professor Gottfried Böhm. Zumindest in der Ausgabe von Kubler, die ich habe, ist das auch derjenige, der diese Ausgabe eingeleitet und kommentiert hat. Von daher also sozusagen auch eine mittelbare, möglicherweise zusätzlicher Einfluss, der ihn kompetent für das heutige Thema macht. Er ist, hat sich 2000 bis 2002 seiner Dissertation über Johannes Vermeer gewidmet und war von 2002 bis 2008 stellvertretender Direktor des Art Center Basel. Seit September 2009 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am internationalen Kolleg Morphomata in Köln. Seine Forschungsschwerpunkte sind einmal die Malerei des 17. Jahrhunderts, zum anderen aber auch die Thematik, die er zurzeit verfolgt, wenn ich das richtig sehe, die Rezeption Homers in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Darüber hinaus hat er verschiedene Ausstellungen als Kurator begleitet. Er wird sprechen zu uns zu dem Thema Form und Morphom, eine Entgrenzung der Kunstgeschichte, Fragezeichen, und möchte ihn bitten, nun mit seinen Ausführungen zu beginnen.
Lieber Professor Förtsch, vielen herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Liebe Organisatorinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fellows und Kollegen, ich möchte das allgemein gefasste Thema Form und Morphom, eine Entgrenzung der Kunstgeschichte, insofern eingrenzend präzisieren, als ich Ihnen zunächst den neu konzipierten Begriff des Morphoms und das damit verbundene Morphomata-Konzept vorstellen möchte, um dieses Forschungsprogramm dann George Kublers Entwurf einer entgrenzten Kunstgeschichte gegenüberzustellen. Dieser Vergleich soll die Entsprechungen respektive Konvergenzen der methodischen Grundelemente beider Forschungskonzepte aufzeigen, um anschließend die Frage nach ihrer gegenseitigen Anwendung in der Praxis zu stellen. Das im Rahmen der Förderinitiative Freiraum für die Geisteswissenschaften im April 2009 neu gegründete interdisziplinäre Kölner Wissenschaftskolleg Morphomata Genese, Dynamik und Medialität kultureller Figurationen. De facto arbeiten wir aber erst seit Oktober 2009 wissenschaftlich. Dieses Kolleg widmet sich der Erforschung kultureller Gestaltung und kulturellen Wandels. Unter der Leitung der Initiatoren des Forschungsprojekts, Professor Günter Blamberger vom Institut für Deutsche Sprache und Literatur und Professor Dietrich Boschung vom Archäologischen Institut und in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit internationalen Fellows verschiedenster Fachrichtungen, zielt das Kölner Forschungskolleg konkret darauf ab, kulturelle Manifestationen aller Art, von Denkbildern bis zu deren Konkretisierungen in Artefakten, in ihrer Genese, Veränderung sowie medialen Ausprägung zu analysieren. Dem methodischen Modus procedendi des Kollegs liegt das Konzept des Morphoms zugrunde. Abgeleitet von Morphomata, also Morphoma, Plural Morphomata, der griechischen Bezeichnung für Gestaltwerdung und Gestaltgebung, zugleich aber auch für die dadurch entstandene Form, bezeichnet der neu eingeführte zentrale Begriff Morphom eine durch einen Prozess der Gestaltgebung entstandene, sinnlich wahrnehmbare Form, das heißt ein kulturelles Gebilde, Artefakt, eine Gestalt oder Figuration, in denen sich unser Wissen konkretisiert. Von grundlegender Bedeutung ist dabei, dass der Gehalt der Morpheme, das heißt ihre kulturelle Aussage, potenziell veränderlich ist, während ihre Gestalt weitestgehend konstant bleibt. In diesem Doppelaspekt von Formkonstanz und inhaltlicher Varianz konzeptualisiert der Begriff Morphom die Relation zwischen allgemeinen Wissensstrukturen und konkreten Erscheinungen. Morpheme, formuliert Günter Blamberger im Konzeptpapier des Kollegs, konkretisieren die ihnen zugrunde liegenden epistemischen Elemente in den spezifischen Medien historischer und gegenwärtiger Kulturen zu einer sinnlich wahrnehmbaren Form. Wirkmächtig werden sie durch ihre Rekurrenz und neue Diskursivierungen. Sie sind damit Anlässe kulturellen Wandels, Bezugspunkte, über die sich eine Kultur in Reflexionen und Umschreibungen konstituiert. Morpheme lassen sich analysieren in der Formwerdung und konkreten Formgebung, in der jeweiligen diskursiven Bezugnahme und in ihrem medialen Eigensinn als Speicher-, Reflexions- und Transformationsmedium kulturellen Wissens. Ende des Zitats. Das Morphomata-Kolleg analysiert Morpheme grundsätzlich unter drei Aspekten. Im Hinblick auf ihre Genese aus ihnen zugrunde liegenden epistemischen Elementen, denen sie eine materiale, sprich mediale Gestalt verleihen. Zweitens, im Hinblick auf ihre spezifische Medialität, in der kulturelle Figuren und Vorstellungen manifest werden. Als mediale Figuren sind Morpheme also nicht bloß Wissensemanationen oder Abbilder von Ideen und Vorstellungen. Sie sind Konkretionen in jeweils spezifischen Medien historischer und gegenwärtiger Kulturen. In der Akzentuierung des medialen Charakters von Morphomen liegt ein wesentlicher erkenntnistheoretischer Wert des internationalen Kollegs Morphomata. Den dritten Fokus des Erkenntnisinteresses stellt schließlich das Eingewobensein der Morpheme in die Dynamik kultureller Prozesse dar. Denn Morpheme archivieren und reflektieren nicht bloß das Wissen ihrer Zeit, sie bestimmen und transformieren es und bleiben selbst zugleich offen für Bedeutungsverschiebungen. Wandlungsprozesse, aber auch Neudiskursivierung bis hin zu Rekonzeptualisierungen. Jede Morphomgenese in Kunstwerken oder Werken der materiellen Kultur entspringt einem konkreten Anlass und vollzieht sich damit in einem zeitgenössischen kulturellen Rahmenkontext. Durch die mediale Gestalt, in der die Morphomkonkretisierung erfolgt, also das bestimmte Material, die Formgebung, die Technik, die ästhetische Gestaltung, wird das Morphom sinnlich wahrnehmbar, wobei diese konkrete Erfahrbarkeit ihrerseits auf die ursprüngliche Vorstellung zurückwirkt und ihrerseits neue Bedeutungen respektive Bedeutungsverschiebungen generiert. Allein durch den Prozess seiner Gestaltwerdung verändert ein Morphom also jene Ausgangssituation, die sein Entstehen überhaupt erst ermöglicht hatte. Ein besonders sprechendes Beispiel für diese Art von Morphom-Konkretisierung und Morphom-Dynamik liefert die Zeus-Statue des Phidias in Olympia. Das um 460 v. Chr. Entstandene von Zeus durch einen Blitzschlag beglaubigte Götterbild veränderte nicht nur die Topographie des Heiligtums selbst, es wurde für gut ein Jahrtausend die allgemein verbindliche Darstellung einer Gottheit und sollte noch über die Antike hinaus die Vorstellung der Menschen vom Heiligen beeinflussen. Das internationale Kolleg Morphomata fokussiert sein Forschungsprogramm neben der weiteren Ausarbeitung der Morphomtheorie auf die Analyse von 4 zentralen Morphomgruppen in zeit- und kulturübergreifenden Themenbereichen. Anhand von Fallbeispielen analysieren wir zunächst Morphome des Wissens und der Zeitordnung sowie Morphome des Schöpferischen und danach Morphome des Heiligen und der Herrschaft sowie Morphome des Todes. Ich möchte aus unserem gegenwärtig realisierten Untersuchungsprogramm des Schöpferischen exemplarisch auf das Musenmorphom verweisen, denn dieses zeichnet sich auf besonders anschauliche Weise sowohl durch eine außerordentliche Persistenz wie auch durch vielfältige mediale Konkretisierungen aus. Als ein Morphom transpersonaler Inspiration prägt das Morphom der antiken Muse, das seine erstmalige wirkmächtige Konkretisierung in Homers Museninvokation findet und dessen rekurrente Konkretisierungen von den antiken Musensarkophagen bis zu den Musenmodels der aktuellen Modewelt reichen, bis zum heutigen Tag die Darstellungs- und Deutungsmuster von Kreativität bei Künstlern und Forschern. Das Forschungskolleg Morphomata analysiert konkrete Gebilde als Kristallisationspunkte kultureller Überlieferung, um auf dieser Basis tiefgehende Einsicht in die Abläufe kultureller Sinnstiftung wie auch kultureller Wandlungsprozesse zu erhalten. Dabei wird, wie bereits erwähnt, zunächst die erstmalige wirkmächtige Manifestation eines gegebenen Morphoms untersucht und danach seine oftmals bis in die Gegenwart hineinreichenden rekurrenten Fortschreibungen. Diese Analyse geschieht sowohl in der diachronen Perspektive wie in der synchronen, wie in der des synchronen Kulturvergleichs, wobei im interkulturellen Vergleich insbesondere nach funktionsäquivalenten Morphomen in nicht-abendländischen Kulturen gefragt wird. Das Morphomkonzept erlaubt es der Gestalt, Kultur in ihrer Komplexität für die Gegenwart sichtbar zu machen und dies unabhängig von Ganzheitsvorstellungen oder Entwicklungsmodellen, wie sie etwa tradierte Morphologiekonzepte innerhalb der Kultur- oder Naturwissenschaften implizieren. Das spezifische Innovationspotenzial des Konzeptbegriffs Morphom liegt jedoch nicht in seiner Distanzierung von einem universalistischen Erklärungsmodell kultureller Gestaltungsvorgänge, liegt jedoch nicht nur darin. Die Originalität des Morphom-Ansatzes gründet vielmehr, so Dietrich Boschung, in seinem spezifischen Doppelaspekt von Form, Konstanz und medialem Eigensinn. Zitat Ende. Dadurch, dass Morphome medienübergreifende Formen sind, ist der Begriff Morphom in den unterschiedlichen Disziplinen operabel und erleichtert in diesem integrativen Charakter die Zusammenarbeit der Fächer. Im Anschluss an disziplinäre Konzepte bietet das Morphomata-Kolleg die Möglichkeit einer interdisziplinär und multiperspektivisch begriffenen Kooperation unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen, von den Literatur über die Medienwissenschaften bis hin zur Kreativitätsforschung, Indologie oder Altamerikanistik, um nur einige zu nennen. Stellt man das Morphom-Konzept Kublers Theorie der Kunstgeschichte gegenüber, so zeigen sich zunächst Unterschiede, die aus den jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen beider Konzeptionen resultieren, sowie den jeweils unterschiedlichen Untersuchungsmethoden. Während Kubler ein theoretisches Modell einer entgrenzten, ich zitiere Gottfried Böhm, über eigene wissenschaftliche Fundamente, Zitat Ende, verfügenden Historiografie der Kunst entwirft, die sich dezidiert gegen die Stilgeschichte und verkürzende biografische Erklärungsmodelle der Kunstgeschichte richtet, konzentriert sich das Morphom-Konzept primär auf die Untersuchungsmethode kultureller Gestaltungs- und Wandlungsprozesse sowie deren praxisbezogene Anwendung. Von Interesse bei der Gegenüberstellung beider Konzeptionen ist jedoch in Bezug auf das Thema unserer Überlegungen die Frage nach der Vergleichbarkeit beider Konzeptionen und damit die Frage, ob bzw. inwieweit sich eine Entsprechung der konstitutiven Elemente des Morphomkonzepts, begriffen als einer Untersuchungsmethode kultureller Phänomene, in Kublers System aufzeigen lässt. Seine kunsthistorischen Untersuchungen rekapitulierend schreibt Kubler in Die Form der Zeit, ich zitiere, unser wichtigstes Anliegen war es, andere Möglichkeiten zu zeigen und neue Methoden zu erarbeiten, durch die sich wichtige Ereignisse in einen Zusammenhang bringen lassen, anstelle des Stilbegriffs und seiner Implikationen, die sich zu sehr auf Assoziationen stützen, war es das Anliegen dieses Buches, den Gedanken einer zusammenhängenden Abfolge von primären Werken und ihrer Repliken zu entwickeln, die sich über die Zeit verteilen und immer erkennbar sind als frühe oder späte Versionen desselben Handlungstypus. In komplementärer Relation zu dieser Aussage steht das folgende Zitat, das sich auf den Untertitel des genannten Werkes bezieht, Anmerkungen zur Geschichte der Dinge. Nach Kubler soll, ich zitiere, die Geschichte der Dinge dazu dienen, Ideen und Gegenstände unter dem Oberbegriff der visuellen Form wieder zu vereinen. Der Terminus beinhaltet sowohl Artefakte als auch Kunstwerke, einmalige Werke und Repliken, Werkzeuge und Ausdrucksmittel, kurz gesagt alle Arten von Material, die von Menschenhand bearbeitet worden sind, geleitet von verbindenden Ideen, die sich im Laufe einer zeitlichen Sequenz entwickelt haben. Aus allen diesen Dingen lässt sich die Form einer Zeit ablesen. Zitat Ende. In diesen programmatischen Aussagen lassen sich die Entsprechungen nahezu aller konstitutiven Elemente des Morphomkonzepts identifizieren. Kublers Auffassung von Ideen und Gegenständen, die unter dem Oberbegriff der visuellen Form vereint sind, konvergiert weitgehend mit der Definition der Morphome als Konkretisierungen respektive Ausgestaltungen kognitiven Materials, also von Konzepten, Ideen, Vorstellungen und Begriffen, dem sie eine visuelle und materielle Gestalt verleihen. Der Oberbegriff der visuellen Form erfährt bei Kubler eine funktionale Präzisierung und zugleich Ausweitung unter der Bezeichnung primäres Objekt. Ich zitiere, primäre Objekte und Nachbildungen, so Kubler, denotieren wichtige Erfindungen und das gesamte System von Repliken, Reproduktionen, Kopien, Reduktionen, Übertragungen und Ableitungen, die alle im Kielwasser eines bedeutenden Kunstwerks schwimmen. Zitat Ende. Jenes Gesamtsystem von Repliken sowie anderen Artefakten, für die die Primärobjekte auf unterschiedliche Weise als Referenzobjekte fungieren, bezeichnet Kubler als Sequenzen. Im Hinblick auf das Morphomkonzept scheint die nachfolgende Feststellung, die die Beschaffenheit der Sequenzen charakterisiert, von besonderem Interesse. Ich zitiere, die Klassifizierung in Sequenzen setzt einen inneren Zusammenhang der Ereignisse voraus und erweist dabei gleichzeitig das Sporadische, Unvorhersehbare und Unregelmäßige ihres Eintretens. Zitat Ende. Und an anderer Stelle weiter, wenn Probleme keine Aufmerksamkeit mehr auf sich lenken und keiner neuen Lösung für wert befunden werden, so kommt die Sequenz der Lösung während einer Periode der Inaktivität zum Stillstand. Doch jedes Problem der Vergangenheit kann unter neuen Bedingungen reaktiviert werden. Es ist unübersehbar, dass sowohl die Voraussetzung eines inneren Zusammenhangs der Ereignisse bei der Entstehung der Sequenzen als auch ihr Offenbleiben auf Veränderungen im Sinne einer Transformation, eines Stillstandes oder einer Reaktivierung dem Doppelaspekt von Formkonstanz und inhaltlicher Varianz, der der Struktur der Morpheme zugrunde liegt, weitgehend entsprechen. Wie bereits erwähnt, gehören zu den konstitutiv-funktionalen Elementen des Morphomkonzepts Dynamik und Medialität. Auch diese Elemente finden ihre Entsprechung in Kublers Sequenzmodell, und zwar in den sogenannten Signalen und Relais. Die Dynamik der Signale innerhalb von Sequenzen beschreibt Kubler folgendermaßen. Ich zitiere: Man kann vergangene Ereignisse als kategoriale Erschütterungen unterschiedlicher Größenordnung ansehen, deren Erscheinen durch ihnen innewohnende Signale angezeigt wird. Zitat Ende. Die durch diese Erschütterungen ausgelösten Energien, ich zitiere wieder Kubler, durchlaufen mehrere Transformationen zwischen dem ursprünglichen Ereignis und der Gegenwart. Und weiter, unsere kommunikative Verbindung zur Vergangenheit beruht ursprünglich auf Signalen, die zu Erschütterungen werden und ihrerseits wieder Signale aussenden. So entsteht eine ununterbrochen alternierende Sequenz von Ereignis, Signal, neu geschaffenem Ereignis, erneuertem Signal etc. Zitat Ende. Die ankommenden Signale werden je nachdem verstärkt oder abgeschwächt und damit jeweils verändert weitergegeben. Diesen Prozess einer unvermeidlichen Deformation bezeichnet Kubler mit dem Begriff des Relais. Jedes Relais, so Kubler, deformiert absichtlich oder unabsichtlich das Signal, je nach seiner eigenen historischen Position. Das Relais übermittelt ein zusammengesetztes Signal, das nur zu einem Teil aus der Botschaft besteht, wie sie empfangen worden ist, und zum anderen Teil aus Impulsen, die das Relais selbst beigesteuert hat. Die übermittelnd deformierende Funktion des Relais in Bezug auf das Signal ist der Medialität der jeweiligen morphomatischen Konkretisierung epistemischer Elemente durchaus vergleichbar. Zudem bestehen auch auffallende Entsprechungen zwischen dem Morphomkonzept mit seiner Konstanz der Form und Kublers Konzept der Sequenz mit ihren, ich zitiere, zusammenhängender Abfolge von primären Werken und ihren Repliken. Man kann, so Kubler, das Problem, das sich aus einer Sequenz von Artefakten erschließen lässt, als deren geistige Form bezeichnen und die Lösungskette als deren Daseinskategorie. Diese Einheit, die sich aus dem Problem und seinen Lösungen zusammensetzt, konstituiert eine Formkategorie. Das Konstatieren des Vorhandenseins von Entsprechungen bzw. Konvergenzen bestimmter Komponenten des methodischen Instrumentariums der beiden hier behandelten Forschungskonzeptionen evoziert die in Bezug auf das Thema unserer Überlegungen zentrale Frage, nämlich ob bzw. inwieweit diese Komponenten gegenseitig austauschbar bzw. verwendbar wären, um auf diese Weise die Effizienz beider Untersuchungsmethoden zu optimieren. Diese Frage gewinnt zusätzlich an Relevanz, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Bezeichnung Morphom um eine sprachliche Neubildung handelt und dass sich einerseits Morphomata als Erforschungskonzept kultureller Manifestationen gegenwärtig gewissermaßen noch in statu fieri befindet und dass andererseits Kublers Modell der entgrenzten Kunstgeschichte durchaus problematische und umstrittene Stellen aufweist. Denn bei allen Vorteilen, die das Aufzeigen konvergierender Elemente der methodischen Apparatur beider besprochenen Konzeptionen bringt, darf es, also das Aufzeigen, doch einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Konstrukten nicht relativieren oder gar verdecken. Umso mehr, als dieser keineswegs akzidentellen Charakter besitzt, sondern vielmehr dem Ausgangspunkt beider Untersuchungsmethoden zugrunde liegt, und zwar in der Bestimmung ihrer jeweiligen Analyseobjekte. Zwar konvergieren die beiden Modelle hinsichtlich der Bestimmung ihrer Untersuchungsobjekte, begriffen als jeweils konkrete, sinnlich wahrnehmbare Artefakte, doch werden diese zugleich in grundsätzlich differierender Weise verstanden und interpretiert. Kubler fasst seine Untersuchungsobjekte rein formal auf, ausgehend von der Einsicht, dass, ich zitiere wiederum Gottfried Böhm, alles, was Kunst an Bedeutung von sich aus zu artikulieren vermag, an die Beschaffenheit ihrer Form zurückgebunden bleibt. Dass die Beschaffenheit der Form den Schlüssel für die gesamte Kunstanalyse darstellt, liegt schlicht in dem Faktum begründet, dass alle auch inhaltlich zu qualifizierende Botschaften sich mittels ihrer überhaupt manifestieren. Zitat Ende. Demgegenüber wird die Struktur der Untersuchungsobjekte im Morphom-Konzept neben der Form mit ihrer stark akzentuierten Konstanz in wesentlicher Weise auch von einer inhaltlichen Komponente mitgebildet, die ihrerseits durch Varianz, das heißt durch Offenheit auf Veränderungen und Transformationen gekennzeichnet ist. Die Differenz hinsichtlich der Auffassung beider Untersuchungsobjekte erweist sich damit als eine strukturelle. In der Konsequenz bedeutet dies, dass eine Nivellierung dieser Differenz zugunsten einer der beiden Konzeptionen gleichbedeutend wäre mit deren Identitätsverlust. Dies führt zu der Feststellung, dass trotz der oben dargelegten weitgehenden Entsprechungen und Parallelen des methodischen Instrumentariums beider Konzeptionen keine Möglichkeit einer irgendwie gearteten wechselseitigen Anwendung von systeminhärenten Elementen besteht. Diese Tatsache ist im Hinblick auf Kublers Theoriemodell insofern von besonderem Interesse, als dieses wohl aufgrund seines innovativen und komplexen Charakters problembehaftete Stellen und bis heute offene Fragestellungen aufweist. Kublers Ersetzung des teleologischen Stilgeschichte durch eine Geschichte der Dinge, die sich in Sequenzen formaler Problemlösungen entfaltet, führt zu der Problemstellung, ob eine ausschließliche Fokussierung auf die Form von Sequenzobjekten jenen individuellen Qualitäten und Eigenschaften eines Kunstwerkes und damit dem, ich zitiere erneut Gottfried Böhm, was das eminente Werk so unersetzlich und unvergleichbar macht, Zitat Ende, gerecht werden kann. Dieses bereits von der Forschung beanstandete Systemdefizit wird in unserem Zusammenhang die Frage nach der Möglichkeit einer etwaigen Modifikation von Kublers methodischer Konstruktion durch methodische Elemente des Morphom-Konzepts auf. Es müsste sich bei einer solchen Modifikation jedoch um eine Lösung handeln, welche selbstverständlich im Rahmen eines notwendigen Mutatis Mutandis die unverwechselbare Identität des Kublerschen Ansatzes zu wahren imstande wäre. Doch gerade aufgrund der letztgenannten Bedingung können die methodischen Elemente des Morphom-Konzepts eine solche Aufgabenstellung nicht erfüllen. Denn eine an diese Bedingung geknüpfte Modifizierung kann, wie bereits festgestellt, ausschließlich vermittels eines dem Kublerschen System kohärenten begrifflichen Instrumentarium erfolgen. Gleichwohl stellt das Respektieren dieser grundsätzlich methodisch begrifflichen Forderung keinen Hinderungsgrund dar, methodische Konstrukte wie die Sequenzen, das systematische Alter, das Primärobjekt oder das Morphom in beiden Systemen zu verwenden. Doch muss diese Anwendung, die Verwendung systemfremder, das heißt systeminkohärenter Begriffe ausschließen. Unter dieser Voraussetzung kann sich eine solche Möglichkeit, insbesondere für den Modus procedendi des Morphomata-Konzeptes, das sich ja, wie bereits gesagt, erst in statu fieri befindet, als durchaus fruchtbar erweisen. Herzlichen Dank.